Beruf oder Berufung, Beruf und Berufung ist die Frage, die man in eurem Alter klären muss, die sich in eurem Alter stellt, wo man diese Lebensfragen beantworten muss. Das ist jetzt so eine heiße Zeit, eine heiße Phase, wo man das Leben einspuren muss, das richtige Gleis erwischen muss, Entscheidungen treffen muss, wie will ich das halten mit dem Job, mit dem Lebenspartner, mit der Lebenslinie. Und das zeigt sich in den letzten Jahren ganz eindeutig, diese Frage, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben, ist die Topfrage bei allen christlichen Kongressen, bei allen christlichen Festivals oder Seminartagen. Und man könnte ja meinen, ja klar, ist ja der Dauerbrenner der Jugendarbeit über alle Zeiten hinweg, aber das stimmt gar nicht. Diese Frage ist erst seit einigen Jahrzehnten der Dauerbrenner, sagen wir mal seit 20, 30 Jahren. Die Führungsfrage, die wird dann auch oft mit der Berufungsfrage identifiziert. Gott zeigt mir den Beruf für mein Leben. Und jetzt meine erste These. Ich glaube, dass diese Frage, dass Gott uns den Beruf für unser Leben zeigen soll, eine Luxusfrage ist. Über viele Jahrhunderte, ich könnte sagen Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg, haben Christen diese Frage nicht gestellt, weil sie sie überhaupt nicht stellen konnten, weil sie die Rahmenbedingungen gar nicht hatten. Die Frage, die Menschen über viele Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg gestellt haben, war die, wie komme ich eigentlich mit dem Leben zurecht, wie es gerade ist? Ich will das an meinem Vater mal beispielhaft schildern. Mein Vater konnte bis zu seinem, 35. Lebensjahr keine wichtige Frage seines Lebens selber entscheiden. Der ist aufgewachsen als Kind am Schwarzen Meer, war Teil dieser Bessarabien-deutschen Landsmannschaft. Und als er 16 Jahre alt war, haben sich die Herren Hitler und Stalin entschlossen, einen Pakt zu schließen an dieses Land, wo er und seine Eltern seit vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten ihr Land hatten, aufzuteilen und die Menschen, die dort lebten, nach Hause heim, ins Deutsche Reich hieß es damals, zu schicken. Das hat er sich nicht ausgesucht, da wurde er nicht gefragt, da hatte er überhaupt keine Chance mitzubestimmen, der musste weg. Und dann hat ihn hier niemand gefragt, ob er jetzt gerne in den Zweiten Weltkrieg ziehen möchte, ob er Lust hätte, auch mal Soldat zu sein. Das war keine Frage, über die er entscheiden hätte können. Er musste gehen. Und er wurde nicht gefragt, als er verwundet wurde. Er wurde nicht gefragt, als man ihm den linken Arm amputiert hat. Er wurde nicht gefragt, wo er nachher als Flüchtling leben konnte, leben sollte. An dieser Lebensgeschichte meines Vaters habe ich gelernt, dass meine Lebensgeschichte, die mit eurer relativ ähnlich sein wird, eine völlig andere war und dass diese Frage, was ist der Wille Gottes, für ihn nie gestellt wurde. Erst mit 35 hatte er die Chance, wesentliche Entscheidungen seines Lebens zu treffen. Vorher wurde über ihn entschieden. Und das ist das Lebensgefühl, das über Jahrhunderte und Jahrtausende viele Menschen bestimmt hat. Man musste in aller Regel den Job nehmen, den die Eltern hatten, den der eigene Vater hatte. Man musste in der Regel mit dem Ehepartner klarkommen, den die Eltern für einen arrangiert hatten. Es wurde über viele Jahrhunderte, ist bis heute in vielen Kulturen dieser Welt ein Phänomen, dass der Lebenspartner von den Eltern bestimmt wird. Du heiratest die, fertig. Du heiratest den. Ist mit den Eltern schon arrangiert. Die finanziellen Dinge sind geregelt, fertig. Ende. Das heißt, ihr merkt, diese Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben, die funktioniert nur, die taucht eigentlich nur auf in einer Gesellschaftsform, in der wir entscheiden können, in der wir den Luxus haben, über unser Leben entscheiden zu können. Diese Frage wird in der Bibel so auch gar nicht gestellt. In der Bibel ist die Frage nicht, was ist der Wille Gottes für meinen Lebenspartner oder der Wille Gottes für meinen Job, sondern was ist der Wille Gottes im Blick auf die Ethik, im Blick auf das Halten der Gebote Gottes? Also halte ich die Gebote oder halte ich sie nicht? Welchen Weg gehe ich? Den Weg in der Nachfolge von diesem Gott oder den Weg auf eigene Rechnungen, Weg auf eigene Regeln? Diese Frage nach Partnerschaft, nach Beruf, die Frage, wo ziehe ich hin, wo will ich leben? Das ist biblisch gesehen keine Frage, dass Gott einen Zettel vom Himmel schickt, sondern eine Frage der Weisheit. Es gibt in der biblischen Tradition, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, große Teile, die von der Weisheit geprägt sind. sind, wo die Weisheit des Menschen gebildet wird. Zum Beispiel das Buch der Sprüche im Alten Testament ist ein Buch der Weisheit, wo Menschen klug werden sollen, mit den Fragen ihres Lebens umzugehen. Diese Sprüche, die sind nicht als direkte Gebote Gottes zu verstehen, so nach dem Motto, das musst du tun und wenn du es nicht tust, dann geht dein Leben schief, sondern das ist ein Wort der Weisheit von Gott. Und das sollst du lernen und in deinem Leben in Erinnerung rufen, in den Entscheidungssituationen des Lebens. Aber Gott hat nicht versprochen, dir zu sagen, heirate die oder die, sondern das ist eine Frage der Weisheit. Nimm den Job oder den Job. Das ist eine Frage von Klugheit, von Weisheit, von Lebenserfahrung, von weisheitlichem Leben und weisheitlichem Denken. Für uns ist diese Führungsfrage und die Berufungsfrage heute zum Dauerbrenner geworden, weil das mit diesen unendlichen Möglichkeiten zusammenhängt. Früher hatten Menschen diese Möglichkeiten gar nicht. Wir hatten keine Entscheidungssituation. Wir müssen heute ständig Entscheidungen treffen. Du musst ständig Entscheidungen treffen, welchen Handyanbieter du wählst, welchen Handytarif du wählst, welche Versicherungen du abschließt, welche du besser nicht abschließt, welche Kfz-Versicherung, welchen Gasanbieter, Energieanbieter, Stromanbieter und welchen Tarif du dann noch wählst. Wir sind ja geschlagen von Entscheidungen. Wer heute in den Supermarkt geht, der steht vor einem Regal, da will man nur irgendein Produkt kaufen und steht vor einem Regal und hat die Auswahl zwischen 10 Produkten. Und dann kannst du Preisvergleich machen. Und wenn du das tust, dann kannst du im Supermarkt übernachten, weil du aus dem Entscheiden ja überhaupt nicht mehr herauskommst. Das Leben ist wie ein großer Supermarkt geworden. An jeden, allen Stellen muss ich Entscheidungen treffen. Und so diese Supermarktexistenz, die überlagert jetzt auch diese Lebensfragen. Job. Wie gesagt, wenn einer Abi hat, 23.000 Berufsmöglichkeiten, wenn er es nicht hat, hat er immer noch mindestens 10.000. Da bin ich ja maßlos überfordert, zumal ich das in einem Alter treffen muss, wo ich noch keine Peilung habe, wer bin ich überhaupt, was kann ich überhaupt, was ist eigentlich das ureigene Profil meines Lebens, was ist die Identität meines Lebens. Wir sind alle maßlos überfordert. Und mit vielen Fragen kommen wir deshalb nicht klar. Und dann wird es Teil unserer Frömmigkeit, Teil unserer Gottesbeziehung, dass viele junge Menschen sagen, Gott, löst du diese Frage für mich. Ich bin völlig überfordert mit dieser Frage nach Job, mit dieser Frage nach Lebenspartner. Ich bin maßlos überfordert. Regel du das für mich und dann hoffen wir, dass ein Zeichen vom Himmel kommt. Und dann suchen wir nach Zeichen. Junges Mädchen hat gesagt, ich wusste gleich, dass er der Mann für mein Leben ist. Wir hatten den gleichen Aufkleber auf dem Gitarrenkoffer. Das ist natürlich dann auch so eine Hilflosigkeit in den Entscheidungen. Man sucht nach irgendwelchen Dingen, die einem dann als Zeichen von Gott kommen. Aber Gott hat nicht verheißen, uns die Lebensentscheidungen abzunehmen. Und erst recht nicht die Alltagsentscheidungen. Aber er hat versprochen, uns die Weisheit zu schenken für die Entscheidungen. Und darum geht's heute Morgen, dass wir weise werden für die Entscheidungen des Lebens. Es heißt mal im Jakobusbrief, wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, und damit ist genau diese Weisheit gefragt, die wir brauchen im alltäglichen Leben, für die Lebensentscheidungen. So bitte er Gott, der jedem gern gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir merken an dieser Stelle schon, die Frage nach der Berufung bedeutet nicht, dass Gott einen ganz konkreten Lebensweg für mein Leben festgelegt hat. Und wenn ich den nicht erwische, geht mein Leben schief. Ich erlebe das oft in der Seelsorge bei jungen Menschen, dass Leute zu mir sagen, ich weiß jetzt nicht, ich würde gerne eine Beziehung beginnen mit der oder der und wo soll ich wissen, welche ist richtig und welchen Job. Und wenn ich das dann nicht erwische, dann geht mein Leben schief. Ich kann nicht trösten. Dein Leben wird an ganz anderen Seiten scheitern, wenn es scheitert, aber nicht an dieser. In dem Moment, wo du dich Gott anvertraust, wo du seine Gebote hältst, wo du in seinem Willen gehst, wo du an Jesus Christus festhältst, wird dein Leben einen guten Weg gehen, egal ob du Elektroinstallateur oder Ziegenhirte wirst. Egal ob du Sonja oder Martina heiratest, ob du Stefan oder Klaus dir mal angelst oder was. In dem Moment, wo du auf das Wort Gottes, die Gebote Gottes hörst und ihm gehorsam bist und sagst, Jesus, nimm mich an der Hand, da will ich gehen, da wird dein Leben gelingen, jenseits der Lebensfragen. Wenn ich in dieser Ideologie denke, es gibt nur die eine und nur den einen Weg, dann wird die erste Krise eine Fundamentalkrise werden. Wenn die erste Ehekrise kommt, hätte ich doch die Stefanie nehmen müssen. Jetzt habe ich die Caroline hier am Bändel. War es die falsche? Sonst könnte es ja keine Krise geben. Und nein, sondern geh mit Gott durch alle Herausforderungen deines Lebens. Geh mit Gott durch alle Beziehungskrisen, durch alle Ehekrisen. Geh mit ihm durch alle Berufskrisen, durch alle Finanzkrisen. Das Leben mit Gott ist kein Leben ohne Krisen, ohne Herausforderungen, kein Leben ohne Tiefgänge. Was der Wille Gottes ist, ist zunächst mal etwas sehr Klares. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Es geht um den Gehorsam in der Nachfolge Gottes. Das ist das Erste. Wenn wir von Berufung reden, dann reden wir zunächst mal von dieser fundamentalen Berufung unseres Lebens. Wir sind berufen, so steht es im 1. Korintherbrief, zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Beim Thema Berufung, da müssen wir zunächst mal unterscheiden, auch zwischen dem Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament, da werden Einzelpersonen zu ganz besonderen Wegen berufen. Zu einem Abraham sagt Gott, hey, zieh aus von deinem Vaterland und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und so weiter. Dieser Abraham hat eine Spezialberufung bekommen. Genauso dieser Mose, dem Gott am brennenden Dornbusch erscheint, der bekommt eine Spezialberufung. Die hat nicht jeder von uns, nicht jeder hat den Job, seine Gemeinde aus Ägypten rauszuführen und in ein gelobtes Land, wo Milch und Honig fließt, zu führen. Auch der Samuel, der David, die Propheten, das waren Spezialberufungen. Berufen bedeutet hier das Herausrufen aus Lebensbindungen. Die Propheten, die mussten alles hinter sich lassen, die wurden ausgesondert zu einem ganz besonderen Auftrag. Im Neuen Testament verändert sich der Berufungsbegriff und das ist sehr wichtig. Im Neuen Testament ist das auch ein Herausrufen aus einem falschen Lebensweg, aus einem falschen Denken und ein Hineinrufen in die Nachfolge Jesu Christi. Aber hier ist das viel allgemeiner, viel umfassender. Im Neuen Testament geht es um die grundlegende Berufung nicht mehr nur eines Einzelnen, sondern aller Menschen. Jeder Mensch ist jetzt berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Alle sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Alle sind von ihm zur Freiheit berufen. Alle sind berufen, herauszutreten aus der Finsternis und einzutreten in Gottes wunderbares Licht. Diese Berufung gilt allen, jeder Menschen. Und in dem Moment, wo ein Mensch dieser Berufung folgt, da folgt er dem Auftrag, der Mission Gottes für sein Leben. Und in dem Moment, wo einer sich dieser Berufung verweigert, geht er in die Irre, bleibt er in der Finsternis. Das ist zunächst mal die biblische, die neutestamentliche Linie. Das ist die Linie, die in alle Welt ergeht. Das ist die Glaubensfrage, die Nachfolgefrage, die Gehorsamsfrage. Was heißt das jetzt für diese Orientierungsnot, diese Entscheidungsnot, in der sich junge Menschen befinden, die gerade so nach der Peilung in ihrem Leben suchen? Es bedeutet zunächst mal, jeder, der sich seiner Berufung in Jesus Christus entzieht, verfehlt den Sinn seines Lebens. Da kannst du Präsident der Bundesrepublik Deutschland werden, da kannst du Präsident der Vereinigten Staaten werden, da kannst du eine glänzende Karriere machen. Da kann dein Leben wie geschmiert laufen, du wirst Millionär und Milliardär, du steigst in die höchsten Positionen auf, alle Lebensträume verwirklichen sich. Wer dieser Berufung sich entzieht, verfehlt den Sinn seines Lebens, auch wenn er alle Kronen dieser Welt und alle Titel dieser Welt aufhat und wenn er am Ende eine Visitenkarte im DIN A4-Format hat. Wer diese Berufung verfehlt, der verfehlt den Sinn seines Lebens. Bedeutet aber auch, dass es beim Finden oder Verpassen der persönlichen und individuellen Berufung nicht um die Frage geht, ob ich meinen Traumjob und meinen Traumpartner finde. Es geht nicht um die Frage, ob ich meinen Traum verwirkliche, ob ich mein Selbst verwirkliche, sondern es geht um die Frage des Gehorsams. Folge ich der Berufung, die Jesus Christus über meinem Leben ausgesprochen hat? Das ist die Grundfrage. Das bedeutet aber auch eine ganz große Entlastung und das ist mir wichtig, dass ihr diese riesige Befreiung daraus hört. Alles nervöse Fragen, ob ich auf dem richtigen Dampfer bin, ob ich die oder den Richtigen geheiratet habe, ob ich den richtigen Job erwischt habe, ob ich die richtige Peilung gefunden habe, ist mit hineingenommen. Das ist eine ganz große Zusage. Wenn ein Mensch Jesus Christus nachfolgt, dann folgt er seiner Berufung, ganz gleich, wie es in seinem Leben im Moment läuft. Ganz gleich, mit welchen Problemen und Herausforderungen er zu tun hat, wer Jesus Christus nachfolgt, der folgt seiner Berufung. Dann kann er an seiner Lebensberufung gar nicht mehr vorbeigehen. Und das ist auch ein ganz starker Trost für die Millionen, Abermillionen von Menschen, die auf dieser Welt überhaupt niemals die Möglichkeit haben, ihre Begabungen auszuleben. Wir bei der Lebensheimer Mission arbeiten in vielen Ländern, in denen es sehr viele begabte Menschen gibt. Ich denke in Afrika. Meine Güte, da gibt es kluge, sehr begabte Afrikanerinnen und Afrikaner. Intelligente Menschen, die eigentlich nach unseren Maßstäben eine glänzende Karriere machen könnten, aber aufgrund der sozialen und der ethnischen Umstände niemals über eine relativ kümmerliche Existenz hinauskommen werden. Die niemals auch nur annähernd die Gelegenheit haben werden, eine Karriere anzugehen und auch nur annähernd das Potenzial, das sie haben, im Rahmen einer Karrierewelt auszuschöpfen. Aber auch denen ist diese Verheißung gegeben, da wo sie Jesus Christus folgen, da folgen sie ihrer Berufung. Es gibt viele, die bei uns arbeitslos sind, denen die Hände gebunden sind, wo Hartz IV auch manche Träume zunichte macht und kaputt macht. Viele werden nicht die Aufgabe finden, die ihrer Begabung entspricht. Viele werden nicht die Lebensträume verwirklichen können, die sie haben. Aber keiner von denen scheitert an seiner Berufung, wenn er Jesus Christus nachfolgt. Im Nachgehen von Jesus wird niemand an seiner Berufung scheitern. Wir scheitern vielleicht an Lebensträumen, vielleicht an Hoffnungen, aber nicht an der Berufung. Wir können unsere Berufung in jeder Lebenssituation treu bleiben, ganz egal, wie die Umstände des Lebens sind. Wer berufen ist zur Nachfolge Jesu Christi, der kann im Knast sitzen, der kann um seines Glaubens willen verfolgt werden, der kann arbeitslos sein, der kann krank sein, der kann in ganz engen Grenzen leben müssen. Er wird seine Berufung in jedem Fall leben können, weil er berufen ist zur Gemeinschaft mit Jesus Christus und das kann ich in jeder Lebenslage tun. Beruf oder Berufung, wir sind berufen, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Jeder Mensch hat von der Schöpfung Gottes her diese Grundberufung, nämlich die Grundberufung, diese Erde zu bebauen und zu bewahren, steht im 1. Mosebuch im 28. Vers der Bibel. 1. Mose 1, Vers 28. Und diese Grundberufung leben wir in unseren ganz alltäglichen Berufen. Als Schreiner, als Kaufmann, als Elektroinstallateur, als Mutter und Hausfrau. Als Architekt, als Pizzabäcker, als was auch immer, als Schüler und als Schülerin, Student, Studentin, Lehrling, was auch immer. Das war die große Entdeckung der Reformation, die große Entdeckung von Martin Luther. Der sah sich damals im Spätmittelalter einer Situation gegenüber, wo man damals glaubte, es gibt eine Normalberufung und es gibt eine Spezialberufung. Normal ist so, wer seinen Job halt macht in diesen ganz spätmittelalterlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Und die super tollen Christen, die werden Nonne oder Mönch. Ja? Wer ins Kloster geht, der hat so eine Spezialberufung. Das sind so die Turbo-Christen, das sind die Edelchristen, die dann aber von den anderen gesponsert werden. Ja? Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Die haben sozusagen eine XXL-Berufung, während die anderen halt nur die Normalgröße der Berufung haben. Das Laienvolk gehört sozusagen zu den Unberufenen, während die Mönche und Nonnen und die Geistlichkeit die Spezialberufenen sind. Und dann sagte Martin Luther, hey, vergesst das, das stimmt nicht, so nicht. Es ist genau umgekehrt. Jeder Mensch hat eine Doppelberufung, eine geistliche und eine irdische. Die geistliche ist es, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Die geistliche ist es, seine Berufung zum Glauben zu folgen. In dem Moment, in dem ein Mensch ein Leben mit Jesus anfängt, folgt er dieser geistlichen Berufung. Und dann gibt's noch eine irdische, eine ganz äußerliche Berufung in einen bestimmten Beruf und Stand, so hat es Luther formuliert. Die Berufung in den Stand der Obrigkeit, jemand wird Bürgermeister, jemand ist König zum Beispiel, der hat auch eine Berufung. Oder in den Stand der Untertanen. In den Stand des Ehegatten oder der Ehelosigkeit, in den Stand des Kindes, des Vaters, der Mutter. All das, was wir sind, wir würden heute vielleicht von Rollen sprechen. Jede Rolle kann eine Berufung sein. Wenn du gerade Schüler bist, ist deine Berufung die des Schülers. Und die Berufung ist, ein guter Schüler zu sein. Wenn du gerade Student bist oder Azubi, ist deine Berufung im Moment, das zu tun. Ich habe 3 Kinder. Mein Sohn hat mit 13 gefragt, Papa, ich weiß nicht so recht, was gerade die Berufung meines Lebens ist und was Gott von mir will. Dann habe ich gesagt, das kann ich dir sehr eindeutig sagen. Der Wille Gottes ist, dass du morgen aufstehst und in die Schule gehst und möglichst gut aufpasst und dann halbwegs gute Noten nach Hause bringst. Das ist die Berufung deines Lebens in diesem Jahr. Punkt. Und alles Weitere, das besprechen wir später, das klärt sich später. Deine Berufung ist, am Montag wieder an deine Werkbank zu gehen, in deinen Job, an deinen Schreibtisch, in deine Vorlesung, in, was weiß ich, in deine Schule, in dein Klassenzimmer. Das ist zunächst mal ein ganz äußerer Stand. Und zwischen diesen Berufungen gibt es keine Werteunterschiede. Es gibt keinen Wertunterschied zwischen dem Azubi an der Werkbank und der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beides sind Berufungen Gottes. Beides sind äußere Berufe, in denen jeder seinen Job erfüllen muss, und beides sind gleich wertvoll. Martin Luther hat mal gesagt, die Magd, die die Stube fegt, die ist berufen dazu, die folgt einer göttlichen Berufung. Und genauso wie der Pfarrer, der auf der Kanzel eine Predigt hält. Beide tun dasselbe. Beide folgen dem Ruf Gottes. Und der eine ist nicht besser als die andere. Der Pfarrer, der predigt, hat nicht eine höhere, eine edlere, eine tollere Berufung als die Magd, die die Stube fegt. Und ihr merkt auf einmal, jetzt bekommt das, was wir im Alltag tun, eine unglaubliche Würde, einen gewaltigen Wert, einen großen Adel. Wenn der Schreiner seine Möbel baut, ist das Gottesdienst. Der Schreiner, der an der Kreissäge, an der Bandsäge seine Möbel zusägt, der feiert Gottesdienst. Und wenn die Magd die Stube fegt, ist das Gottesdienst. Wenn Eltern ihre Kinder erziehen, ist das Gottesdienst. Und da folgen Menschen ihrer äußeren Berufung im Rahmen der Schöpfungs- und Erhaltungsordnung Gottes. Mal so zu sagen, das Tippen auf einer Computertastatur ist in Gottes Ohren genauso eine gottesdienstliche Sinfonie wie das Spielen eines Bach-Präludiums auf der Orgel. Und wir denken, wow, das ist Gottesdienst, das ist dann toll, das gefällt Gott doch viel mehr, wie wenn ich, vielleicht bin ich Sekretärin, da auf meiner Tastatur rumtippe, das ist ja öde. Nein, beides ist eine gottesdienstliche Sinfonie. Beides hat einen Adel in dieser Welt und ist eine Berufung, diese ganz irdische Berufung. Das war revolutionär. Luther hat unserem irdischen Tun wieder einen großen Adel und eine ungeheure Würde verliehen. Und ihr ahnt jetzt vielleicht, was da für eine motivierende Kraft da lag. Dass nicht nur die Mönche und Nonnen eine besondere Berufung hatten, sondern dass jeder, der in seinem Job war und der aus diesem Job auch gar nicht ausbrechen konnte, weil der Vater Schreiner war, musste der auch Schreiner werden. Man war in den Zünften gefangen. Dieses Leben im Mittelalter war doch ziemlich reguliert und ziemlich stringent. Da war die Frage, was ist der Wille Gottes, oft gar nicht relevant. Aber dann zu entdecken, das, was ich hier mache, hat von Gottes Berufung her einen Adel. Das ist etwas, was Gott möchte. Und ich tue Gottesdienst feiern, wenn ich meinen ganz alltäglichen Job mache, genauso wie am Sonntagmorgen, wenn wir in der Kathedrale miteinander Gottesdienst feiern. Es macht doch auch einen Unterschied, ob ich mit dieser Perspektive morgens in den Bus, die Bahn oder ins Auto steige und zu meiner Arbeit fahre im Horizont, ich fahre jetzt zum Gottesdienst. Wenn du in dein Klassenzimmer kommst, ich gehe jetzt zum Gottesdienst. Wenn du in der Vorlesung sitzt, ich sitze jetzt in meinem alltäglichen Gottesdienst, und das gibt deinem Tun, deinem ganz alltäglichen Tun eine riesige Würde. Es macht einen Unterschied, ob ich meine Arbeit im Bewusstsein tue, ich bin ein verdammter Tiger, der jetzt dazu verdammt ist, diesen öden Job zu machen, oder ob ich ihn im Bewusstsein tue, dass dieser Job wertgeschätzt ist, geadelt ist, dass der himmlische Vater durch meine kleine Kraft dafür sorgt, dass diese Welt nicht im Chaos absäuft. Und wenn du Straßenfeger bist, dann ist das dein Job, dass diese Welt in Ordnung bleibt, zumindest umwelttechnisch halbwegs sauber aussieht. So. Trotzdem haben wir jetzt noch ein ganz kleines Hühnchen zu rupfen mit unserem Reformator Martin Luther. Warum? Das ist das Dritte. Wir sind berufen, auch das Reich Gottes zu bauen. Wir sind berufen, das Reich Gottes zu bauen. Unser lieber Bruder Martinus Lutherus hat das Kind ein wenig mit dem Bade ausgeschüttet. Er hat in dieser reformatorischen Euphorie den weltlichen Beruf, also des Stubefegen der Magd, so hoch gehängt, dass es zum ausschließlichen Gottesdienst wurde. Der Dienst der Magd ist nach Martin Luther besser und wohlgefälliger als der Eintritt ins Kloster gewesen. Konnte man auch nachvollziehen, weil da massenhafte Leute in die Klöster gegangen sind und zum Teil ein ziemlich faules Leben geführt haben, das von den anderen mitfinanziert werden musste, weil es ökonomisch eine Katastrophe war. Der liebe Martin Luther hat diesen bürgerlichen Beruf zum Ideal des christlichen Lebens erhoben und dann passiert das andere, dass alles andere dagegen ein bisschen an den Rand gedrängt wurden. Andere geistliche Berufungen, wie zum Beispiel die Mission, von der wir sie heute haben, die kam da überhaupt nicht in den Blick. Die hat er überhaupt nicht beachtet. Dass ein Mensch aus seinen bürgerlichen Lebensverhältnissen aus einem alltäglichen Beruf herausgerufen werden kann, um die Mission zu gehen zum Beispiel, war damals überhaupt nicht im Blick. Martin Luther wäre bei uns bei der Liebenzeichner-Mission wahrscheinlich nicht Mitglied geworden. Schade. Dass ein Mensch auf das Wort Jesu hin alles stehen und liegen lässt und ihm nachfolgt, das bezog Martin Luther nur auf die Verfolgungssituation, aber nicht auf die Nachfolgesituation, weil er in seiner Situation in dieser Welt damals so gegen die Mönche und Nonnen eingestellt war, dass er das nicht mehr in die Peilung bekam. Es gab einen Ernst Neumeister, der hat im 18. Jahrhundert ein Lied gedichtet. Da war eine Strophe so: Vor Zeiten hieß es wohl, geht hin in alle Welt, jetzt aber bleib all da, wohin dich Gott bestellt. Das war so ein bisschen dann der Punkt. Ja, die Jünger Jesu, die sind noch zur Mission in alle Welt berufen worden, aber jetzt bleibt doch jeder bitte in dem Stand, in dem er war. Die Veränderung kam, das habe ich erwähnt, weil das einen großen Missbrauch erlebt hat mit den Klöstern damals. Aber die Berufung nach dem Neuen Testament ist nicht einfach ein Eindampfen auf einen bürgerlichen Beruf. Im Neuen Testament findet sich auch die Berufung zum Bau des Reiches Gottes. Und diese Berufung gilt auch allen Menschen. Alle Menschen sind berufen zum Bau des Reiches Gottes. Die einen entziehen sich dieser Berufung schon dadurch, dass sie dieser Berufung in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben nicht folgen. Deshalb hören zum einen nur die Menschen, die das getan haben, von dieser Berufung zum Bau des Reiches Gottes, aber gelten tut die eigentlich allen. Aber auch der Dienst am Reich Gottes in und für die Gemeinde Jesu ist eine Berufung. Und diese Berufung kann jetzt ganz unterschiedliche Gestalt annehmen und auch den vollzeitlichen Dienst in Kirche, in Gemeinde, in Gemeinschaft, in Mission und so weiter umfassen. Frei nach Jesus, der Christ lebt nicht im Beruf allein. Es geht nicht nur um die Erhaltung dieser Welt, es geht auch um die Erlösung dieser Welt. Es gibt nicht nur einen Kulturauftrag, diese Erde zu bebauen und zu bewahren, es gibt auch einen Missionsauftrag. Das kann hauptamtlich oder nebenamtlich geschehen, aber es soll geschehen. Nun ist aber wichtig, auch diese Berufung ist keine konkrete, sondern eine allgemeine. Der Missionsauftrag, die Berufung in die Mission, ist Teil dieser Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was möchte ich sagen? Man wird nicht in die Mission berufen, und das sind dann die Helden. Das sind dann die Mönche und die Nonnen des Mittelalters, die heute als Heldenmissionare mit der Machete in den Dschungel ziehen und den unerreichten Völkern noch das Evangelium bringen. Und alle, die es nicht tun, sind so Christen zweiter Klasse. Nein! Jeder folgt seiner Berufung, der in der Gemeinschaft mit Jesus Christus lebt. Und jeder folgt seiner Berufung, der das Reich Gottes baut, in welcher Dimension auch immer. Und im Rahmen dieser Berufung zum Bau des Reiches Gottes, im Rahmen dieser Berufung in die Mission, und Mission ist jetzt nicht nur das, was irgendwo im Ausland passiert, sondern wo das Reich Gottes gebaut wird, da folgen wir dieser Berufung. Und die Frage ist jetzt nicht zuerst, ob ich nach Japan berufen werde oder nach Afrika oder nach Südamerika, sondern berufen wird man immer nur in die Gemeinschaft des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und deshalb müssen wir von dieser Berufung die Sendung unterscheiden. Sie ist die Berufung in eine bestimmte Aufgabe. Man wird nach Japan gesandt, aber nicht nach Japan berufen. Man wird in eine bestimmte Tätigkeit gesandt, aber nicht berufen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Beides gehört zusammen, denn die Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus steht nie für sich allein. Dieser Berufung folgt immer eine Beauftragung, eine Sendung. Gott ruft mich immer zuerst zur Gemeinschaft mit ihm und dann sendet er mich in eine ganz bestimmte Aufgabe. Diese Sendung kann er auch wieder zurücknehmen. Diese Sendung kann auch wieder scheitern. Es gibt Menschen, die in einem hauptberuflichen Amt als Prediger, Pfarrer, Verkündiger, Missionar gescheitert sind. Wenn das passiert, ist das nie ein Scheitern der Berufung. Weil die Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus kann nicht scheitern. Es ist vielleicht ein Scheitern der Sendung und Gott sendet einen dann an einen neuen Platz. Aber es ist kein Scheitern der Berufung. Berufung und Sendung müssen auseinandergehalten werden. Was uns trägt, ist unsere Berufung, nicht unsere Sendung. Die Sendung, die kann glücken, die kann erfolgreich sein, die kann gelingen, die kann auch schiefgehen. Was uns trägt, ist die Berufung. Wir beziehen unsere Identität nicht aus einem irdischen Beruf, sondern aus unserer göttlichen Berufung. Unsere Identität ergibt sich nicht aus dem, was wir tun oder geleistet haben, nicht aus der Fülle unserer Fähigkeiten und Verdienste, sondern aus dem, was wir sind von Gott her. Wenn wir jetzt eine Vorstellungsrunde machen würden, keine Angst, verzichten wir drauf, machen wir nicht, dann würde wahrscheinlich jeder anfangen, ich heiße Klaus Meyer und ich bin gerade Student und studiere das und das und ich mache Jugendarbeit dort und dort. Wenn man auf Freizeiten Vorstellungsrunden macht, dann stellen sich 100% aller Männer mit dem vor, was sie geleistet haben, was sie gemacht haben. In der Regel mit dem Job, mit dem Beruf. 90% aller Frauen machen das auch. Möglicherweise, wie viele Kinder man hat und was man schon so erzogen hat und aus dem Haus ist und so weiter. Das heißt, wir sind es gewöhnt, uns über das vorzustellen, uns über das zu präsentieren, was wir gemacht haben, was wir getan haben, was wir geleistet haben. Der Witz ist aber, dass das für Gott zweitrangig ist. Dass das für Gott relativ egal ist. Unsere Identität vor Gott besteht nicht in dem, was wir getan und geleistet haben. Nicht in den Erfolgen, die wir schon erreicht haben. Nicht in den Titeln, die vielleicht mal auf einer Visitenkarte stehen oder sonst irgendwas. Sondern unsere Identität vor Gott besteht in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus. In dieser Beziehung zu Jesus Christus. Wir beziehen unsere Würde nicht aus unserem Berufserfolg, sondern aus unserer Berufung. Das wird dann deutlich, wenn wir mal die Lebenskrise des Petrus uns vor Augen stellen. Dieser Petrus hat ja eine Identitätskrise gehabt, als er Jesus verraten hat. Der dachte, ich bleib treu, ich bleib an seiner Seite und komme, was wolle, ich gehe mit ihm durch dick und dünn. Und dann sagt Jesus ihm in dieser Nacht, als Jesus verraten wurde, Petrus, ich sag dir eines, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und genau das ist passiert. Und weil der Petrus sich über seine Treue zu Jesus, über seine Leistung, über seine Leidensbereitschaft, über seine Fähigkeiten definiert hat, war er jetzt am Ende, als er gescheitert ist. Und dann am Ende, im letzten Kapitel des Johannesevangeliums, erfahren wir, wie Jesus diesen Petrus wieder zurückholt. Wie Jesus diesen Petrus wieder kuriert in seinem falschen Berufungsdenken. Da holt er diesen Petrus zu sich und fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Jesus fragte nicht, Petrus, wie leistungsfähig bist du und welche Konzeptionen hast du für mein weltweites Gemeindeaufbauprogramm und kannst du mir mal verraten, wie du die weltweite Gemeinde Jesu so strukturieren und organisieren und programmieren möchtest, welche Gemeindeaufbau- und Missionskonzepte du hast und welche Evangelisationsformen du für richtig und für tauglich hältst. Das fragt Jesus überhaupt nicht. Er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das heißt, die Berufung geht immer in diese Lebensgemeinschaft, in diese Beziehung. Es geht um diese Lebensbeziehung, wo völlig sekundär ist, was der nachher macht oder auch nicht macht, sondern alles, was nachher geschieht und alles, was in unserem Leben geschieht, quillt aus dieser Beziehung zu Jesus heraus, aus dieser Liebes-, aus dieser Glaubens-, aus dieser Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus. Jesus verlangt von Petrus keine absolute Garantie, dass das nie wieder passiert, was jetzt gelaufen ist. Nein, das verlangt er nicht. Er verlangt keinen geistlichen Belastbarkeitsbogen, dass er erstmal zum Arzt geht und sich attestieren lässt, dass er auch wirklich jetzt den Rest seines Lebens absolut durchhält. Nein, verlangt Jesus überhaupt nicht. Er verlangt von Petrus nicht, dass er einen Gabentest macht. Das ist ja sehr beliebt, dass man Gabentests macht und dann auch vielleicht noch einen psychotherapeutischen Bogen ausfüllt und sowas. Nein, er fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Jesus fragt Petrus nicht nach seiner Leistungsfähigkeit, nicht nach seiner Vertrauenswürdigkeit, nicht nach seiner Kraft und Stärke, auch nicht nach seinen Zukunftsvisionen für die Gemeinde Jesu in der weiten Welt. Er fragt schlicht und ergreifend, hast du mich lieb? Willst du wieder in der Gemeinschaft mit mir leben? Willst du deine Berufung, nämlich in meiner Gemeinschaft zu leben, wieder annehmen? Etwas anderes will er von Petrus gar nicht wissen. Und etwas anderes will er von euch auch nicht wissen. Und wenn du jetzt mit der Frage gekommen bist, wie finde ich die Berufung für mein Leben, dann wirst du jetzt vielleicht enttäuscht sein, weil du gedacht hast, ich sag dir, hey, werd Krankenschwester, das ist die Nummer für dich. Oder zum anderen, hey, du solltest wirklich jetzt Theologie studieren. Nein, das kann ich dir nicht sagen. Das Einzige, was ich sage, folge ihm nach. Und alles andere wird sich regeln.
Beruf oder Berufung? Wie entdecke ich Gottes Willen für mein Leben? Zu diesem Thema hörten Sie einen Vortrag, den wir auf dem Norddeutschen Jugendmissionstag Move to Mission aufgezeichnet haben, der am vergangenen Wochenende im geistlichen Rüstzentrum Krelingen veranstaltet wurde. Es sprach Dr. Volker Geckle, der Direktor des Theologischen Seminars der Liebenzeller Mission.